Herzlich willkommen bei der zweiten Staffel von Linksgrün versifft. Wir sind gerade im Italienurlaub.
Es ist so schön.
In der Toskana. Also vielleicht unsere Namen erstmal, ne?
Ja, hier sind wie immer Ronja und Luca vor den Mikros.
Und wir sind sehr excited für eine komplett neue Staffel, neue Themen. Es wird alles ganz neu und doch alt und bewährt.
Ja.
Also so viel verändert sich nicht. Aber wir haben schon mal ein paar News vorab. Und zwar haben wir uns überlegt, wir mögen es auch manchmal einfach ein bisschen zu labern, falls euch das aufgefallen ist. Und auch über aktuellere Sachen zu reden. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen neuen Podcast zu starten.
Oh yeah.
Zusätzlich zu Linksgrün versifft. Der wird wöchentlich stattfinden und deutlich kürzer sein. Wahrscheinlich nur
20 Minuten
oder so. Und der wird wahrscheinlich auch weniger recherchiert sein und wir werden weniger schneiden. Das wird eher so eine First-Take-Sache sein. Und die Idee ist dann eher über Aktuelles zu reden, über Sachen, die wir gesehen haben, uns ein bisschen auszutauschen über, aktuelle Themen in den Nachrichten, aber auch so irgendwie, wenn wir irgendwas gelesen haben, was wir interessant finden, was uns einfach die Möglichkeit bieten soll, ein bisschen über Themen zu reden, die uns wichtig sind, aber halt ein bisschen kleiner gefasst als jetzt immer so ein Riesenthema, was dann recherchiert wird, wie für Linksgrün versifft.
Genau.
Und wir freuen uns da sehr. Wahrscheinlich in 2 Wochen gibt es die erste Folge. Wir wollen den Podcast nennen Das ging. Im Sinne von Das ist, was passiert ist. Das ging. Wir sind aber auch sehr gerne für Namensvorschläge offen. Wenn ihr wollt, schickt uns eine E-Mail wie immer an hallo@linksgrünversifft.net, grün mit UE.
Ja.
Und wir freuen uns darauf und wir hoffen, euch gefällt es auch. Und ja, Ronja, magst du erzählen, was heute unser Thema ist und gleich einsteigen, aber vorher das Intro.
Linksgrün versifft.
Das Thema heute ist Rammstein. Sicherlich haben die meisten von euch schon mitbekommen, was da so insgesamt vorgefallen ist. Und als wir Sommerpause hatten, habe ich mich sehr geärgert, dass wir keine Folge dazu aufnehmen können, weil ich sehr viel Redebedarf hatte. Und wir haben jetzt entschieden, okay, das Thema ist noch aktuell genug. Es gibt da noch genug zuzusagen, weshalb wir jetzt einfach trotzdem über das Thema reden. Und insgesamt gehen wir da so ein bisschen auf den Hintergrund ein, also was ist da überhaupt vorgefallen, so den zeitlichen Ablauf mehr oder weniger. Dann gehen wir auf den Themenkomplex ein, Trennung von Kunst und KünstlerInnen, inwiefern das Sinn ergibt und inwiefern man das auch überhaupt machen sollte. Und dann gehen wir auch noch so auf die mediale Reaktion ein, die stattgefunden hat. Ja, und ganz kurz wollte ich auch noch was zum Sommerloch sagen, also zur Sommerpause, denn also wir haben die natürlich auch genutzt. Wie Luca schon gesagt hat, haben wir bald einen zweiten Podcast. Und vielleicht wird es hier jetzt auch ein paar Änderungen geben, sodass wir zwischendurch mal öfter schneiden, es einfach noch ein bisschen professioneller machen wollen. Allerdings seht es uns heute nach, falls die Tonqualität nicht so richtig gut ist. Luca hat es schon gesagt, wir sind im Urlaub. Wir sitzen hier ganz entspannt auf dem Sofa im Haus der Schwiegereltern von Luca mit dem Mikro in der Hand. Normalerweise haben wir natürlich ein hochprofessionelles Studio in Lukas Wohnzimmer.
Ja, genau.
Deshalb ist die Qualität vielleicht heute nicht ganz so gut, aber wir hatten total Bock, hier eine Folge aufzunehmen und deshalb machen wir das auch. So, jetzt genug Spaß und Nettigkeit.
Nett geplaudert, ja.
Jetzt geht's um Rammstein oder genauer gesagt Till Lindemann. Und ja, das ist ein krasses Thema. Fangen wir vorne an. Eine irische Frau, Shelby Lynn, hat, nachdem sie ein Rammstein-Konzert besucht hat, den Stein ins Rollen gebracht und hat auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben, dass sie während des Konzerts unter die Bühne gebracht wurde und dort in einen Raum gebracht wurde, wo sie Sex mit Till Lindemann hätte haben sollen. Sie hat dann gleich gesagt, dass sie das nicht möchte und daraufhin ist er wohl wütend geworden und hat gesagt, man hat mir gesagt, du würdest das machen, aber sie hat es dann geschafft, da rauszukommen. Und ja, aber als sie am nächsten Morgen aufgewacht ist, konnte sie sich an nichts erinnern, was an dem Abend danach dann vorgefallen ist, obwohl sie angibt, dass sie nichts getrunken hatte und außerdem hat sie an ihrem Körper jede Menge blaue Flecken gefunden, die so aussehen, als wäre sie sehr hart angefasst worden. So, das ist quasi das Erste, was passiert ist. Und daraufhin haben sich dann wirklich viele Frauen zu Wort gemeldet. teilweise anonym, aber teilweise auch mit ihrem Namen und ihrem Gesicht und haben gesagt, dass sie ähnliche Erlebnisse hatten, dass es bei Konzerten von Rammstein zu nicht einvernehmlichem gewaltvollem Sex gekommen ist, dass sie gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt wurden. Teilweise berichten die Frauen sogar von starken vaginalen Blutungen und starken Schmerzen im Anschluss und ja, es ist einfach sehr krass und sehr erschreckend, was Till Lindemann da vorgeworfen wird. Genau, und da gehen wir jetzt noch ein bisschen genauer drauf ein.
Genau, vorweg, wir haben schon überlegt, also darauf gehen wir, glaube ich, auch gleich noch ein, aber es gab ja schon einstweilige Verfügungen und diverse Klagen und so, also die versuchen da jetzt natürlich auch möglichst die Geschichten und die Beschuldigungen irgendwie ja, wie soll man sagen, zu unterdrücken. Deswegen haben wir uns auch überlegt, wie vorsichtig wir sein müssen, aber ich glaube, wir werden uns irgendwie dazu äußern, was letztlich andere beschuldigt haben. Und natürlich gilt rein rechtlich die Unschuldsvermutung, aber ich glaube, bei so vielen Frauen kann man auch durchaus sich auch ein moralisches Urteil bilden und gewisse Sachen aneinander reihen. Und das entspricht dann natürlich irgendwie unserer persönlichen Meinung.
Ja.
Und ja, natürlich hoffen wir dann, dass das, ich glaube, wir sind jetzt auch nicht der Spiegel oder so. Aber man weiß ja nie.
Ne? Ja, man weiß ja nie. Vielleicht kriegt ja unsere Podcast-Folge auch 5 Millionen Listener und vielleicht müssen wir dann auch irgendwann die Podcast-Folge löschen, weil wir Till Lindemann Dinge vorgeworfen haben, die nicht belegt sind. Also wir hoffen mal, dass
deswegen es
nicht so weit
kommt. Deswegen ist immer gut, wenn ihr die Podcast-Folge zuallererst hört. Deswegen solltet ihr uns auf jeden Fall auf Spotify folgen. Dann wird ihr als Erste benachrichtigt und könnt unsere Folgen hören, bevor sie wieder vom Netz genommen werden, wegen einstweiliger Verfügung.
Genau, also
Pro-Tip.
Ihr seht, wir sind ein bisschen größenwahnsinnig geworden über die Sommerpause. Okay, also nochmal konkreter zu den Vorwürfen, die Frauen gegen Till Lindemann erheben. Also, sie sagen, dass sie im Vorfeld zu Partys eingeladen werden, also entweder zu Pre-Concert-Partys oder auch zu Aftershow-Partys, und ihnen wird in keinerlei Art und Weise gesagt, dass es dabei um Sex-Partys geht oder auch nur, dass es um Privatpartys mit Till Lindemann geht, sondern sie erwarten einfach, dass sie zu einer ganz normalen Aftershow-Party gehen. Und natürlich ist das dann so voll das coole Gefühl, wenn du bei einer Band bist, die du richtig gut findest und dann wirst du da zur Aftershow-Party eingeladen. Natürlich hast du da richtig Bock drauf. Und ich persönlich war auch schon mal bei der Aftershow-Party von einer Rockband. Ich wurde nicht eingeladen, sondern ich habe mich da mehr oder weniger selbst reingedrängt. Aber da bin ich natürlich auch nicht eine Sekunde davon ausgegangen, dass da ich zu irgendwelchen sexuellen Handlungen genötigt werde und es ist auch nicht passiert. Also die Frauen gehen einfach zu einer Party in der Annahme, dass sie einen schönen Abend haben werden. Und dann werden Situationen geschaffen, in denen sie irgendwie ein bisschen überfordert sind und aus denen sie dann auch nicht mehr so leicht rauskommen. Also sie müssten dann teilweise ihr Handy abgeben, werden in irgendwelche Räume gebracht, wo Securities vor der Tür stehen und dann finden sie sich in einem Raum wieder, wo dann einfach nur ein paar Frauen oder teilweise auch wirklich noch Mädchen sitzen, wo es nichts gibt außer Alkohol. Und dann werden sie aufgefordert, Alkohol zu trinken. Das ja, so, sorgt halt dann dafür, dass sie einfach überfordert sind. Sie wissen nicht so richtig, was sie tun sollen und sind dann auch so ein bisschen wahrscheinlich in Schockstarre und befolgen dann einfach das, was ihnen da gesagt wird. Und irgendwann...
Ist ja auch irgendwie isolierend, ne?
Ja, dann. Genau. Also, und beziehungsweise du hast ja auch Angst, wenn da vor der Tür Security steht, du kannst nicht einfach gehen, du kommst aus dieser Situation nicht einfach wieder raus und bist dann da irgendwie ein bisschen gefangen. Und die Hauptvorwürfe gehen dann natürlich gegen Till Lindemann, aber man muss auch sagen, also wenn diese Situation so stimmt, wie die Frauen sie beschreiben, dann trägt die ganze Band und auch eigentlich alle Mitarbeitenden eine Mitschuld, da das ja bekannt ist. Also die wussten davon und haben das quasi so akzeptiert.
Ja, das finde ich halt so krass und darauf ging, glaube ich, später auch nochmal ein, aber dass es halt so ein ganzes System da drumherum gibt. Ich meine, das haben wir, glaube ich, bei anderen solcher Geschichten, gerade in Hollywood und so, auch öfter gehört, dass es halt mehrere Personen gibt, die eigentlich nur damit beauftragt sind, sich diese Frauen auszusuchen und irgendwie, ja, die ganzen Gegebenheiten dafür zu schaffen, dass diese Situation überhaupt zustande kommen können. Und natürlich machen sich da, glaube ich, sehr viele Leute mitschuldig und ist auch interessant, dass keiner von den Bandmitgliedern was gesagt hat. Ich glaube, einer hat so einen diffusen Instagram-Post gemacht, wo er gesagt hat, das hat das quasi sehr deflektiert auf Lindemann persönlich und gesagt, das ist nicht die Band, das ist nur er. Und da sind irgendwie Sachen entstanden oder haben sich irgendwie Routinen eingependelt, die so vielleicht nicht okay sind.
Ja.
Aber so ein sehr weiches Dementi irgendwie. Und das ist, natürlich ist das irgendwie nicht in Ordnung, dass dann so eine Riesenstruktur da drumherum ist und niemand sagt irgendwas. Und es sind ja zum Teil auch 20, 25 Jahre alte Geschichten, ne?
Ja, ja. Ja, und jetzt, wo sozusagen quasi alles an die Oberfläche gekommen ist, distanzieren sich dann teilweise ja die Leute, wie zum Beispiel dann dieses eine Bandmitglied oder auch.
So vorsichtig, sehr vorsichtig.
Ja, oder auch die Bühnenbaufirma hat dann gesagt, wir bauen jetzt keine Bühnen mehr für Rammstein, weil sie halt da jahrelang diese Sackbox unter der Bühne installiert haben. Und jetzt machen sie das nicht mehr, also distanzieren sich dann davon. Aber da denkt man sich, gut, das ist jetzt ein bisschen spät und ein bisschen wenig.
Ja, ich glaube, du musst kurz erklären, was die Sackbox ist.
Ja, das wisst ihr vielleicht noch nicht. Willst du es erklären?
Genau, also so wie ich das verstanden habe, gab es quasi so eine Art, so einen Raum und eine Box unter der Bühne, wo quasi Till Lindemann sich hat einblasen lassen, ja, während des Konzerts, mhm, oder kurz vorher oder so. Und genau, und zum Teil wurde das wohl auch irgendwie gefilmt und ja, das ist halt nicht ganz klar im Einzelfall, wie genau jetzt da das Vorgehen war, wie einvernehmlich das war, unter welchem Druck die Frauen standen, die da irgendwie mitgemacht haben und ob die quasi dann auch wussten, dass das dann öffentlich im Konzert gezeigt wird zum Teil. Es wird ja dann irgendwie live übertragen oder auch nicht live, das ist alles gerade nicht so klar. Aber ja, also zum Teil haben die auch, glaube ich, dann die Gesichter wie sagt man, so zensiert, aber ja, ist alles nicht so klar. Das ist halt, glaube ich, auch eine der schwierigen Sachen bei diesem Thema, ist, dass Rammstein als Band halt schon immer extrem provoziert hat, ja, und auch darauf gesetzt hat, irgendwie über die Stränge, also sozusagen eine Linie zu überqueren, und deswegen, glaube ich, gab es sehr lange auch von den Fans einfach dieses Gefühl von, ja, das ist irgendwie deren Image, aber natürlich meinen die das nicht wirklich ernst, sondern das ist alles so, um zu schockieren.
Ja, da gehen wir gleich auch noch dann genauer drauf ein, eben wenn es dann um Trennung von Kunst und KünstlerInnen geht. Aber jetzt nochmal so ein bisschen zu dem zeitlichen Ablauf. Also du hattest das eben schon angesprochen, dass es da dieses krasse System gibt. Und das hat auch Kyla Scheiks in ihrem YouTube-Video gesagt. Also Kyla Scheiks ist eine berühmte YouTuberin und sie war eine von Tills Girls, wie sie es nennt. Ihr ist zum Glück nichts, also nichts Körperliches passiert bei so einer Aftershow-Party, aber sie wurde eben auch zu so einer Aftershow-Party gebracht und war dann in so einem Raum. Und sie berichtet da, dass eine Person namens Alena sie und eine Freundin bei einem Konzert angesprochen hat und sie zur Aftershow-Party eingeladen hat und dass dann eben genau diese Situation entstanden ist. Sie dachten, sie gehen zu einer normalen Party, wurden dann aber an der Party vorbei in einen Raum geführt, wo sie alleine waren, wo ihnen Alkohol zugeführt wurde und wo Security vor der Tür stand und sie im Grunde gar nicht die Möglichkeit hatten, aus dieser Situation zu entkommen. Und sie erzählt dann auch, dass ihr irgendwann aufgefallen ist, okay, das ist hier keine gute Situation, das ist bedrohlich, ich möchte hier raus. Und dann ist sie zu dieser Alena-Person hingegangen und hat gesagt, ich glaube, ich möchte jetzt gehen. Und sie beschreibt dann, wie Alenas Blick sich krass verändert hat und sie so, what, you don't want to meet Till? Come on, have a drink first und so. Und dann wurden sie richtig unter Druck gesetzt, sie und ihre Freundin, Alkohol zu konsumieren. Aber Kayla hat dann eben mehrfach gesagt, nein, nein, wir müssen los, es ist wirklich schon spät. Und sie hat es dann auch geschafft, aus diesem Raum rauszukommen. Und erst da ist ihr klar geworden, was da eigentlich gerade passiert ist. Und sie sagt auch, dass die Freundin, mit der sie da war, gerade erst 18 geworden war. Und es wurden nirgendwo Ausweise kontrolliert oder so. Und dementsprechend hätte die Freundin natürlich auch unter 18 sein können. Oder auch Kyla selbst hätte unter 18 sein können. Also das scheint da nicht zu interessieren. Und was du gerade schon gesagt hast, das mit der Blowbox, da ist Kyla auch drauf eingegangen. Und es ist wohl so, dass eben wirklich bei dem Lied Deutschland Till Lindemann dann diese Frauen unter die Bühne bringen lässt und sich bei dem Lied Deutschland einblasen lässt. Und also, oh, ich finde das so abstoßend, wirklich, es ist so ekelhaft. Was sagt das denn bitte über den Typen aus? Ich habe mir mal im Vorfeld die Lyrics durchgelesen, da gibt es halt die Textzeile Deutschland, Deutschland über allen. Und dabei lässt er sich einblasen. Also es ist so, so spooky und wirklich richtig schlimm. Und was ich auch super krass finde, ist, dass Rammstein jetzt aufgrund dieses Skandals sich wieder auf Platz 1 befindet mit dem Album. Also dass ja quasi jetzt die Musik wieder vermehrt gehört wird und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die sagen jetzt erst recht. Also es ist unglaublich frauenverachtend, was da jetzt an Reaktionen passiert und echt einfach richtig, richtig furchtbar.
Ich muss auch dazu sagen, ich glaube jetzt in den letzten ein, zwei Wochen ist ja noch mehr irgendwie rausgekommen, dass er ja zum Teil auch eine Liebesbeziehung hatte, ja, mit, also Liebesbeziehung in Anführungsstrichen, ne? Aber ich glaube, weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, wo er irgendwie 47 oder 48 Jahre alt war und sie war damals 15. Und das war wohl irgendwie die beste Freundin von der Tochter eines Bandmitglieds, so eines anderen Bandmitglieds. Und er hat ihr dann auch wohl gesagt, dass sie das nicht erzählen darf, ihren Eltern und so weiter, weil, ne, also halt irgendwie hat sie dann auch in der Hinsicht isoliert. Und selbst wenn das jetzt strafrechtlich vielleicht nicht relevant ist, weil man ist ja zum Teil auch schon sexualmündig und so, kann man ja trotzdem davon ausgehen, dass er so eine Popularität hat und so einen Reichtum und so bekannt ist, dass jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er Till Lindemann ist, das Alter an sich schon problematisch ist natürlich, weil ja, irgendwie man mit 15 vielleicht nicht weiß, worauf man sich da einlässt. Und dann noch zusätzlich mit diesem ganzen, also mit dieser Machtdifferenz und mit diesem Reichtum und mit der Popularität, dass natürlich dann jeder oder jede verführt werden kann oder dass sie vielleicht nicht wirklich merkt, was sie da eigentlich tut. Und die Frau ist heute 28 und sagt ja auch, sie war viel zu jung und sie wusste eigentlich nicht, was sie da tut und dass sie dass es quasi sozusagen einvernehmlich war, aber dass sie natürlich nicht wirklich wusste, was das damals bedeutete.
Ja, klar.
Und das sagt ja letztlich auch schon viel, glaube ich, über ihn aus. Also jetzt mal ganz abseits von den sozusagen jüngsten Anschuldigungen.
Ja, ja.
Also er scheint nicht zu verstehen, was seine Machtposition und seine Position in der Gesellschaft auslöst bei anderen.
Naja, ich glaube schon, dass er das
weiß
versteht.
Nein, aber ich meine, er weiß, glaube ich, nicht den Schaden, der er damit anrichtet. Oder ist ihm halt einfach egal, ne?
Ja, es ist ihm egal, das glaube ich. Also er sieht halt Frauen einfach nicht als vollmündige Menschen ein. Sie sind einfach Objekte, die zu seinem Genuss da sind, die ja, er konsumieren kann, wie er möchte. Also als ich 15 war, hatte ich einen Freund, der 21 war. Und das ist aus heutiger Sicht auch schon so, what the fuck? Ja. Irgendwie echt ein bisschen krass. Aber ja, stell dir vor, der wäre 47 gewesen. Also das geht halt einfach nicht. Und ja, zeigt, was Till Lindemann für ein Mensch ist und was er von Frauen und Mädchen hält. Wollen wir zum nächsten Themenkomplex kommen? Okay, dann geht es jetzt so um die Trennung von Kunst und KünstlerInnen und inwiefern das überhaupt möglich ist. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Mach du mal.
Okay, also ja, oft wird es eben gesagt, wenn Skandale auftreten von berühmten Persönlichkeiten, dass man die Kunst und den KünstlerInnen voneinander trennen muss. Und grundsätzlich kann ich diese Idee auch nachvollziehen. Ich finde es allerdings immer dann schwierig, wenn die Kunst im Zusammenhang mit den Verbrechen steht. Zum Beispiel bei Kevin Spacey war das auch so, dass eben seine Filme sich oft ja darum drehen, dass er Sex mit Minderjährigen hat. Und das ist eben auch genau das Verbrechen, das ihm vorgeworfen wird. Und auch jetzt hier im Fall von Till Lindemann ist meiner Meinung nach die Kunst nicht unabhängig von dem Verbrechen, weshalb es schwierig ist, Kunst und Künstler voneinander zu trennen. Bei Michael Jackson zum Beispiel sehe ich es ein bisschen anders, weil also ihm wird vorgeworfen, sich an kleinen Jungs vergangen zu haben. Und das spiegelt sich in seiner Musik auf keinerlei Art und Weise wider, weshalb es mir da leichter fällt, das zu trennen. Aber ich muss auch dazu sagen, vielleicht bin ich biased, weil ich einfach Michael Jacksons Musik gerne mag und vielleicht, da es mir nicht so leicht fällt, zu sagen, nö, das höre ich jetzt nicht mehr.
Und man muss dazu sagen, er wurde ja auch für unschuldig gesprochen, ne?
Ja, gut, Till Lindemann ist auch bisher noch nicht schuldig gesprochen, deshalb kann man da auch noch nichts sagen.
Ja.
Aber genau, hier finde ich, also es fällt mir schwer in seinem Fall, die Kunst von ihm zu trennen, aber also ich habe früher gerne Rammstein gehört, ich höre es jetzt, keine Ahnung, seit 10 oder 15 Jahren nicht mehr so gerne, deshalb fällt es mir jetzt auch nicht schwer, das zu canceln. Aber ich kann verstehen, wenn Menschen weiterhin die Musik von Rammstein hören wollen, weil sie einfach die Musik mögen und sie für sich Kunst und Künstler voneinander trennen. Aber es ist halt teilweise ein bisschen schwierig.
Also findest du das grundsätzlich schon okay, Kunst und Künstler zu trennen, ja? Oder findest du, man kann oder sollte das probieren? Oder?
Also ich finde, man kann es probieren. Ich finde auch, da gibt es nicht so eine absolute Aussage. Das muss wahrscheinlich jede Person für sich so ein bisschen selbst entscheiden. Aber ich finde es halt schon problematisch, dass jetzt Rammstein wieder auf Platz 1 ist. Weil
ja, absolut.
Da sieht man halt, dass sie jetzt quasi profitieren von diesem Skandal. Und was ich super problematisch auch finde, ist, wenn Leute jetzt in Rammstein-T-Shirts rumlaufen. Das sieht man ja super oft. Also auch jetzt gerade, als die Konzerte in Berlin waren. Super viele Menschen laufen in Rammstein-T-Shirt rum. Und ich finde, wenn du halt die Musik so gerne magst, dass du nicht drauf verzichten willst und sie weiter hören willst, dann mach das, aber lauf nicht mit diesem scheiß T-Shirt rum. Das zeigt halt einfach, dass dir diese ganzen Frauen, die Vorwürfe vorbringen, scheißegal sind. Und Ja, ich finde es richtig schlimm. Ich habe neulich eine Kolumne gelesen, da hat sich eine Frau auch darüber aufgeregt, dass so viele Menschen in Rammstein-Klamotten rumlaufen zurzeit. Und sie hat gesagt, sie spricht die Leute jetzt immer an und sagt, na, finde ich ja mutig von dir, so unverblümt einen potenziellen Vergewaltiger zu unterstützen. Ja. Also, krass mutig, ey. Aber ich finde es richtig cool.
Ich weiß gar nicht, ob das dann ankommt, ne? Das fand ich auch so beeindruckend bei der Reaktion. Also auch im Netz, auf Twitter, was ich so mitbekommen habe, ist, dass ich dann, also schon wieder, ich habe das Gefühl, dass das neu in Deutschland, dass ich halt wieder so eine Kerngruppe, so eine Minderheit, die aber extrem laut ist, dann partout diesen Typen verteidigen möchte. Ja. Als ob, also wirklich genauso verroht und mit genauso einer ekelhaften Sprache und Einstellung wie zu Umweltschutz, zu Corona, Querdenker, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist fast alles die gleiche Suppe.
Ja, ich glaube auch.
Dieses so AfD-nah. Und weißt du, das sind ja die Ersten, die dann irgendwie bei Drag Queens oder bei queeren Menschen sagen, sie würden die Kinder früh sexualisieren und das wären eigentlich Pädophile und würden irgendwie die Kinder irgendwie mental belasten. Aber dann bei jemandem, wo es irgendwie viele Indizien dafür stimmen, dafür gibt, dass er ein extrem problematisches, misshandelndes Verhalten an den Tag legt gegenüber unzähligen Frauen und Minderjährigen, dann ist auf einmal so, nein, das ist irgendwie die linke Presse und das sind konstruierte Geschichten und ist alles ausgedacht, man will ihm nur eins auswischen, das sind irgendwie die Grünen, keine Ahnung wieso, aber aus irgendeinem Grund sind das die Grünen, die das wollen. Also so vollkommen durchgeknallt einfach, das ist so krass. Und eben, das sind ja dann auch zum Teil die Leute, die dann, ich habe auch schon Bilder gesehen, da bei den drei Rammstein-Konzerten in Berlin am Olympiastadion, die dann so explizit bei den Gegendemos so Mittelfinger hochhalten und irgendwie irgendwelche Plakate haben, jetzt erst recht und keine Ahnung was. Und man denkt sich nur so, Alter, ihr habt irgendwie den Schuss nicht gehört.
Ja, habt ihr nicht, nee. Also es ist halt echt, das ist so die hässliche Fratze des Patriarchats, die da zum Vorschein kommt.
Ey, Patriarchat! So mega lang diesmal.
Stimmt, wann, 21 Minuten, uiuiui. Ja, ich lasse nach. Okay, und nochmal zurück zu der Trennung
von Urlaub bist.
zur Trennung von Kunst und Künstlerin. Also ich finde das auch super spannend, weil teilweise die Leute, die das fordern, sich da so ein bisschen ins eigene Knie schießen, beziehungsweise auch sich selbst widersprechen. Also
diese Trennung fordern.
Genau. Also zum einen wird halt gesagt, so die Frauen, die zu dieser Aftershow-Party gehen, also ganz ehrlich, die müssen ja wissen, was da passiert. Ne? Ich meine, es ist Till Lindemann. Also müsst ihr ja wohl damit rechnen, dass da um Sex geht. So, das wird einerseits gesagt, weil er halt diese krassen provozierenden Videos und Lieder und Texte hat und alles drum und dran. Also sie müssen theoretisch erwarten, dass da Sex von ihnen gefordert wird. Aber er hat ja auch zum Beispiel dieses Gedicht geschrieben, Wenn du schläfst, wo halt er wirklich wörtlich sagt, ich schlafe gerne mit dir, wenn du schläfst. Und auch ein bisschen Rohypnol ins Glas, ein bisschen Rohypnol ins Wein und so weiter, in den Wein und so weiter. Und
das sind übrigens extreme Schlafmittel, ne? Also so Benzodiazepine sind das, glaube ich. Also
es sind quasi K.O.-Tropfen. Also es wird auch die Vergewaltigungsdroge genannt. Also wenn man jetzt eben dann diesen Gedanken weiterspinnt, also Till Lindemann hat diese provozierenden Texte, deshalb muss man erwarten, wenn man zur Aftershow-Party geht, dass da Sex von mir verlangt wird, dann müsste ich ja auch aufgrund dieses Gedichts erwarten, dass er mir Rohypnol ins Glas kippt und mich vergewaltigt. Hm. So, und aber den Schritt gehen dann halt diese Leute nicht mehr. Ne? Da sagen sie dann, ja, nee, da muss man jetzt nicht von ausgehen, da muss man Kunst und Künstler voneinander trennen. Ja. Und dann denkst du so, wieso in dem einen Fall ja und in dem anderen Fall nicht? Es ergibt halt einfach keinen Sinn.
Ja, und das war, genau, absolut. Und was mich total schockiert hat, ist so eine komplette romantisierte Vorstellungen von so Rockstars. Also keiner bestreitet ja, dass wenn man berühmt ist und irgendwie Geld hat, dass man dann und irgendwie Rockstar ist und vielleicht auch gut aussieht dabei, weil das sind ja tendenziell auch Leute, die irgendwie attraktiv sind, dass man dann promisk ist und mit vielen Menschen Sex haben kann und auch tut. Und das ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Aber es sollen halt Leute sein, die das wollen und die einvernehmlich dabei sind und halt nicht unter solchen Umständen. Und deswegen hat mich das auch so gewundert, dass dann zum Beispiel jemand wie Dieter Nuhr, also nicht wirklich gewundert bei ihm, weil der ist ja irgendwie auch komplett verloren inzwischen. Mhm. Aber der hat ja auch so, ich kann das jetzt im Wortlaut, will ich glaube ich auch gar nicht wiedergeben, aber der hat ja grob irgendwie so was gesagt, wie, er hätte jetzt auch nicht erwartet, dass man bei der Aftershow-Party von so einer Rockgruppe, dass man sich da an die Hände fasst und in einem Stuhlkreis sitzt und über seine Gefühle spricht.
Alter, das ist unglaublich.
Und ich dachte mir so, auch hä, so darum geht's doch überhaupt nee. Nicht. Natürlich ist es okay, wenn jetzt irgendwie Rockkünstler Sex mit Frauen haben, sondern sie sollen sie halt nicht vergewaltigen und unter ja. Drogen setzen potenziell, ja. Exactly. Also das ist schon leicht was anderes.
Ja.
Verstehe ich wirklich einfach nicht.
Nee, finde ich auch. Und also mich macht es dann auch so richtig wütend, wenn dann eben gesagt wird, ja, das ist halt dieses System und das Musikbusiness ist halt so.
Ja.
Und das ist so, immer
nee,
so.
Sollte
und
nicht so
genau,
sein.
Genau, das macht es halt nur noch schlimmer, wenn da so ein krasses System hintersteckt. Und auch, also es zeigt halt Frauen, dass wir eben nicht gleichberechtigt sind. Wir haben nicht die Möglichkeit, uns in solchen Räumen aufzuhalten und nicht belästigt oder sogar vergewaltigt zu werden. Mhm. Also wenn das dann halt so dargestellt wird, ja komm, das ist normal, musst du dich drauf einstellen. Und das finde ich auch so das Krasse, weil jetzt also dann halt so diese ganze Gegenreaktion halt wieder so tut, als würde, weiß ich nicht, linke FeministInnen irgendwie Sex verbieten wollen oder so, was ja totaler Schwachsinn ist. Nicht mal die Tatsache, dass irgendwelche creepy alten Typen eine Frau losschicken, die andere Frauen rekrutiert, um Sex mit ihnen zu haben. Nicht mal das ist wirklich verboten oder strafbar.
Ja.
Klar, es ist ekelhaft und verwerflich, aber wenn das nur die Vorwürfe wären, dann könnte man sich drüber aufregen, aber dann wäre es auch relativ schnell gegessen. Und ich vermute ehrlich gesagt, dass diese Alena auch genug Frauen finden würde, die freiwillig mit Till Lindemann Sex hätten. Auch junge Frauen. So, die gibt es ja. Der ist halt ein Star. Natürlich gibt es Frauen, die mit dem Sex haben wollen. Aber das scheint ja überhaupt nicht sein Interesse zu sein.
Ja.
Die Frauen werden halt wirklich in diese Situation gebracht, wo sie einfach überfordert sind, keine Ahnung, wo sie im Grunde gar nicht Konsent geben können, weil so viele Faktoren da sind, dass sie selbst gar nicht mehr richtig entscheiden können, was Sache ist.
Oder sie fühlen sich mega unter Druck gesetzt.
Ja,
ne?
Genau. Und dann ist es halt einfach eine Vergewaltigung, was dabei rauskommt.
Es erinnert mich an von der medialen Reaktion her, dass darauf kommen wir, glaube ich, gleich nochmal ein.
Ja, können wir jetzt auch drauf zugehen, finde ich.
Vielleicht mische ich gerade ein bisschen die Themen, sorry, aber weil es gerade so passt. Das erinnert mich ein bisschen bei der MeToo-Debatte, wo dann in Frankreich dieser Brief verfasst wurde von irgendwie hunderten so KünstlerInnen und Kunstschaffenden, wo es dann darum ging, so man muss noch mit Leuten flirten dürfen und irgendwie Männer müssen noch galant sein und Türen aufhalten dürfen. Und ich war nur so, es geht überhaupt nicht darum. Nee. Es geht irgendwie um Leute, die ihre Machtposition ausnutzen und dann irgendwie dir befehlen können, mit dir Sex zu haben, sonst ist deine Karriere vorbei. Und das ist nicht das Gleiche, wie einer Frau noch die Tür aufhalten zu dürfen.
Ja.
So. Also auch so vollkommen irgendwie neben der Spur. Ich check's einfach wirklich nicht.
Nee, ich auch nicht. Es ist total am Ziel vorbei irgendwie, diese Reaktion. Ja, und also insgesamt kann man sagen, dass halt die mediale Reaktion wieder auch sehr toxisch aufgeladen ist. Du hast vorhin das schon angesprochen, dass es halt da so diese Gruppe gibt, die irgendwie immer direkt dagegen hetzt. Also es wird ja auch teilweise von einer Hetzjagd gesprochen oder dass halt jetzt die Frauen da irgendwie Fame haben wollen und deshalb die Anschuldigungen erhoben haben, was halt totaler Bullshit ist. Also ganz ehrlich, als ob jemand, also was ist das für ein Fame?
Ja.
Wenn ich sage, ich wurde sexuell belästigt, das Einzige, was die Frauen jetzt entgegengebracht kriegen, sind Morddrohungen, Beleidigungen und Verachtung.
Und riesige Anwaltskosten.
Ja, und also das als Fame zu bezeichnen, finde ich auch echt ein bisschen fragwürdig.
Ja. Nee, ich meine, das sind auch die gleichen Leute, die dann in irgendwelchen Verschwörungstheorien sind und sagen, die werden von denen bezahlt, das zu behaupten, das sind SchauspielerInnen, bla bla bla. Das ist ja vollkommen neben der Realität. Also wirklich überhaupt hat nichts mehr damit zu tun, mit dem echten Leben. Das Problem ist halt, dass die das irgendwie schaffen, das halt so auszutragen und natürlich nutzen das halt auch die Medien, ne? Also die Bild-Zeitung und so, die hetzt dann natürlich endlos. Und nimmt dann so jemanden halt in Schutz.
Genau, und insofern hat es ja dann doch auch mit dem echten Leben zu tun, weil es hat ja dazu geführt, dass der Spiegel teilweise die Texte nicht zitieren, sondern zensieren musste. Auch die Kayla Shikes musste jetzt wohl Teile aus ihrem Video rausnehmen.
Mhm.
Also das passiert schon, dass dann da eben die Berichterstattung nicht komplett frei passieren darf. Und also ich verstehe schon auch den Hintergedanken, dass man halt nicht einfach einen Bericht machen kann, wenn einfach so eine random Behauptung vorliegt, zum Beispiel über einen Übergriff. Aber das ist ja in diesem Fall nicht. Also es gab halt die erste Behauptung und dann kamen diverse weitere Behauptungen dazu. Und die JournalistInnen haben dann natürlich auch ihre Arbeit gemacht. Ich meine, das ist ja ihr Job, dann diese Quellen zu überprüfen und die Plausibilität zu checken.
Ja.
Und ihnen liegen diverse Screenshots, Chatverläufe, Bilder, alles Mögliche vor. Und dann ist eben der Verdacht erhärtet, sodass man halt diese Verdachtsberichterstattung machen kann.
Ja, genau, das habe ich auch gesehen in Reaktion auf das Gerichtsurteil gegen den Spiegel. Da hat da auch jemand sehr klug, das war in der Taz, glaube ich, war eine Kolumne, hat er auch gesagt, ja, natürlich gilt die journalistische Sorgfaltspflicht, aber in diesem Gerichtsurteil klingt es fast so, als ob jetzt das sozusagen das die Aufgabe des Spiegels wäre, quasi wie ein Rechtsverfahren ja. da irgendwie an den Stand zu bringen und sozusagen so sorgfältig zu arbeiten, als ob das wie ein Prozess wäre. Und die meinten so, natürlich kann das ein Journalist, Journalismus nicht leisten. Klar. Und ist auch nicht seine Aufgabe.
Nee, überhaupt nicht.
Und insofern ist es auch eine sehr komische Auslegung vom Gesetz ja. sozusagen, dann zu behaupten, so, dass man jetzt irgendwie, dass man sozusagen Beweismittel haben muss. Es müsste eigentlich ausreichen, dass man sagt, okay, man versucht sozusagen die Aussagen der Person so gut es geht nachzuvollziehen und zu belegen anhand von anderen Personen, irgendwie ja. Beweismaterial, irgendwie Bildern und so. Aber natürlich kann das nicht den Anspruch haben, gerichtsfest zu sein oder so.
Ja, natürlich.
Und muss es ja auch nicht.
Genau, und das ist halt auch das Ding, also einige Vergehen wären überhaupt nicht aufgedeckt worden, wenn nicht große Zeitungen aufgrund eines Verdachts darüber berichtet hätten.
Ja.
Das ist ja teilweise auch die Aufgabe der Medien, dass sie halt sich solcher Fälle annehmen und gucken, was ist da wirklich passiert, damit die Aufmerksamkeit draufkommt, damit dann auch es irgendwann zur Anzeige kommt und dass die Menschen gerichtlich dann auch.
Ja, absolut. Und ich hab das halt auch im Internet dann gesehen, auf den sozialen Medien. Also man kann nicht sagen, man darf sich überhaupt keine Meinung mehr bilden, weil es gilt die Unschuldsvermutung. Also so funktioniert auch die Unschuldsvermutung nicht. Es geht halt darum, dass jemand nicht rechtlich vorverurteilt werden darf.
Ja.
Aber natürlich darf sich jeder eine Meinung bilden. Und wenn man so viele Indizien hat und so viele Frauen nach vorne kommt und man persönlich der Meinung ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass irgendwie an dem nichts dran ist und der Typ einwandfrei ist und super nett und irgendwie überhaupt keine Frauen ausnutzt oder seine Position ausnutzt, natürlich ist es im Rahmen dann zu sagen, ja, wahrscheinlich nicht so geil und irgendwie auch ein ekelhaftes Verhalten.
Ja, total. Und also natürlich finde ich auch das wichtig, dass es eben diese Unschuldsvermutung gibt, also vom Gericht. Aber teilweise regt mich das auch wirklich auf, wenn ich das höre, weil in diesem Fall wird es ja nur für Till Lindemann quasi gesagt. Also es gilt die Unschuldsvermutung und wir dürfen ihn nicht vorverurteilen. Aber das sagt ja gleichzeitig dann auch aus, also wenn er als unschuldig angenommen wird, sagt es halt gleichzeitig aus, dass die ganzen Frauen eben lügen.
Ja.
Und für wen gilt also hier die Unschuldsvermutung?
Ja,
nur
müssen,
für den Täter.
Müssen für alle gelten.
Ja, genau. Also und dann ist halt eher die Frage so, okay, hier haben wir, weiß ich nicht wie viele, 40 bis 60 Frauen auf der einen Seite und Till Lindemann auf der anderen Seite. Wahrscheinlich sagen diese ganzen Frauen die Wahrheit und nicht er. Ist jetzt so meine steile These.
Ja, deine Schlussfolgerung.
Ja, genau, das ist meine Schlussfolgerung. Ich hoffe, dass mich das jetzt nicht 60.000 Euro kostet, dass ich das gesagt habe.
Gucken wir mal.
Okay, also was ich auch richtig krass finde, so in der medialen Reaktion, ist, dass teilweise halt dann Dinge, die einfach nicht wahr sind, so krass wiederholt werden. Also irgendeine Zeitung hat geschrieben, dass Shelby Lynn, welche eben die Frau ist, die als erstes die Vorwürfe erhoben hat, ihre Aussagen teilweise zurückgezogen hat oder zurückgerudert hat. Das stimmt aber nicht. Sie hat die einfach nur nochmal konkretisiert oder nochmal was dazu gesagt. Und die Zeitung hat es dann auch super schnell revidiert und hat gesagt, ah, das stimmt nicht, das war Fehlinformation. Aber
kriegt
ganz
dann wahrscheinlich
viele,
keiner mehr im Hinterher.
Nee, genau. Und ganz viele Zeitungen haben eben diese Fehlinformation aufgegriffen und die quasi weiterverbreitet, aber die Richtigstellung nicht. Und teilweise gab es dann eben auch wirklich gezielte Desinformationen. Also da sind dann irgendwelche angeblichen Chatverläufe aufgetaucht von dieser Shelby, wo sie wohl irgendeinem Ex-Partner gesagt hat, dass sie beim Sex geschlagen werden möchte und blaue Flecken kriegen will und so. Und er dann geschrieben hat, hey, ich möchte lieber Liebe machen, ich will keine Frauen schlagen und so. Was stimmt nicht mit dir? Und diese Chatverläufe werden dann als Legitimation dafür genutzt, dass es halt in Ordnung war, dass Till Lindemann, also wenn das stimmt, sie halt beim Sex so geschlagen hat.
So unfassbar,
wo ich mir auch denke, ja, es ist so krass, ey, selbst wenn du als Frau darauf stehst, beim Sex geschlagen zu werden, vielleicht auch darauf stehst, blaue Flecken zu kriegen, dann heißt das nicht, dass andere Männer dich vergewaltigen dürfen.
Ja.
So.
Das heißt doch nicht, dass das jeder darf, sondern
genau.
Halt, du entscheidest das in jeder Situation.
Ja, es ist so krass, aber das ist halt so dann die Reaktion der Medien und oh, ich finde das so schlimm, das ist halt echt diese Gruppe.
Du echauffierst dich schon, Ronja.
Sorry.
Nee, alles gut.
Ich wollte eigentlich eine Triggerwarnung aussprechen, dass das passieren könnte, dass ich mich mal wieder echauffiere.
Ja.
Aber egal, das kennt ihr ja schon von mir. Ich habe auch gerade ein Buch gelesen, das heißt Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen. Und da geht es eben auch um halt so Hate Speech im Internet und wie einfach Frauen, wenn sie in der Öffentlichkeit reden, diesen Gräueltaten ausgesetzt sind. Also und das ist jetzt genau das Gleiche. Sie kriegen Morddrohungen ausgesprochen. Sie werden wirklich öffentlich fertig gemacht und sie werden eingeschüchtert so sehr, dass sie dann selber sich gar nicht mehr trauen, ihre eigenen Erlebnisse ja, da überhaupt drüber zu reden. Und das ist halt wirklich, das ist exakt die Macht des Patriarchats. So, die Frauen werden zum Schweigen gebracht, ihre Geschichten werden quasi ausradiert. Und auch Till Lindemann weiß ja, also der fühlt sich ja so sicher, der weiß, dass ihm nichts passiert. Er hat ja jetzt dann auch bei den Konzerten in Berlin zum Beispiel diverse Textzeilen angepasst. Also mir fällt gerade die eine noch ein. Er hatte vorher immer in dem einen Lied gesagt, alle haben Angst vorm schwarzen Mann, was schon unglaublich problematisch ist. Ja. Das hat er jetzt dann umgeändert in alle haben Angst vor Lindemann. Du hattest gestern noch eine gesagt.
Genau, ich krieg's glaube ich auch nicht mehr zusammen. Das war...
Warte, das war das mit den Vögeln. Und die Vögel singen nicht mehr, ist die eigentliche Textzeile. Ja. Und er hat das jetzt umgedichtet in und die Sänger vögeln nicht mehr. Und solche Sachen.
So ekelhaft einfach.
Ja, und da merkt man halt, wie er sich einfach drüber lustig macht und wie er es nicht ernst nimmt.
Und da habe ich auch, auch wieder so vollkommen absurd auf Twitter Leute gesehen, die meinten, ja, wahrscheinlich hat er sich versprochen.
Alter, seriously?
So, ja, wirklich. Oder und auch Fans, die meinten so, ah ja, das hat mich jetzt schockiert, das ging zu weit. So, vorher habe ich das mit, aber jetzt das, also dass er dann diese, so die Lyrics geändert hat, das zeigt nochmal, okay, jetzt bin ich auch nicht mehr dabei, wo ich dachte so, du brauchtest die Lyric-Änderung, um nicht mehr dabei zu sein. So, gut, egal, verstehe ich wirklich nicht. Und ich glaube, eine andere Sache ist, man macht sich zum Teil, glaube ich, auch nicht so klar, was für eine Maschinerie dahinter steckt, hinter solchen Leuten.
Ja.
Die haben so viel Geld und so viel Macht. Das war bei Harvey Weinstein auch so. Also in diesem Fall wissen wir es natürlich nicht, weil es halt noch ganz frisch ist. Aber bei Harvey Weinstein kam ja auch später heraus, dass er ja auch Privatdetektive eingesetzt hat. Riesige PR-Maschinen, die irgendwie das ganze Leben dieser Frauen umgegraben haben und nach Dreck gesucht haben. Die wurden diskreditiert. Irgendwelche Bot-Farmen. Also wirklich so von A bis Z das ganze, in den ganzen Instrumentenkasten an ekelhaften Sachen, nur um irgendwie zu versuchen, diese Frauen einzuschüchtern, ihnen irgendwie, ihnen zu schaden. Und klar, natürlich kann man dann davon ausgehen, dass gewisse Sachen hier vielleicht auch gerade abgehen, über die man halt erst im Nachhinein erfahren wird. Und natürlich sollten wir daran denken, irgendwie die Frauen zu schützen und ihnen den Rücken zu stärken. Und das kostet so viel Mut und so viel Kraft und wahrscheinlich auch sehr viel Geld. Das war auch so eine Sache. Am Anfang zumindest haben ja die meisten gesagt, sie wollen keine Anzeige erheben, weil es wahrscheinlich eh nichts bringt, weil sie haben keine konkreten Beweise, zum Teil können sie sich an nichts erinnern. Sie wachen halt mit blauen Flecken auf, sind vielleicht nicht zum Krankenhaus gegangen, um das festzustellen, rechtsmedizinisch und so weiter und so fort. Natürlich kann man dann nicht sagen, das ist deren Schuld, sondern es ist halt, alles ist so ausgelegt, dass sie halt das nicht machen und irgendwie kaum eine Chance haben, da an Gerechtigkeit zu kommen.
Ja, genau. Das ganze System, also jetzt nicht nur das System dahinter Till Lindemann, sondern auch unser ganzes Rechtssystem ist eben so ausgelegt, dass halt wirklich es unglaublich schwer ist, eine Vergewaltigung zu verurteilen. Weil meistens ist es Aussage gegen Aussage. Es gibt keine Beweise, weil, also wer filmt sich schon bei einer Vergewaltigung? Das ist einfach super schwierig. Und schon für ich wollte gerade sagen normale Vergewaltigung, aber schon im Fall einer Vergewaltigung, wo es halt nicht so eine öffentliche Situation ist. Genau, selbst da ist es ja schon super traumatisierend und belastend für die Frauen, dann durch diesen Prozess zu gehen, weil du dann ja auch immer wieder das durchspielen musst und so. Und dir wird ja auch so viel Anschuldigung entgegengebracht, dass du halt lügst. Du musst immer wieder beweisen, dass du das erlebt hast. Das ist super belastend. Und das dann in der Öffentlichkeit auszutragen, das kostet einfach unglaublich viel Mut und Nerven. Und du brauchst auch wirklich ein Supportsystem, sonst kannst du das, glaube ich, gar nicht stemmen.
Nee.
Ja. Und also, was mich halt auch stört, immer wenn es um Vergewaltigungsvorwürfe geht, ist, dass sofort gesagt wird, naja, vielleicht ist es ja eine falsche Anschuldigung.
Ja.
Also, das höre ich so oft und also, ich kann mich nicht mehr genau an die Zahlen erinnern, aber ich habe mal gelesen, dass nur 5% der Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffe, weiß ich nicht mehr genau, wirklich angezeigt werden und der Rest wird halt einfach nie aufgenommen. Genau, es ist eine riesige Dunkelziffer. Und von diesen 5% sind wiederum 5% falsche Anschuldigungen oder so. Und trotzdem ist jedes fucking Mal, wenn man über eine Vergewaltigung spricht, sagt eine Person, naja, aber es kann ja auch sein, dass das nicht stimmt, ne?
Ja.
Also, natürlich ist es schlimm, wenn man unschuldig einer Vergewaltigung bezichtigt wird, aber darüber reden wir hier gerade nicht. Und deshalb lass uns einfach mal beim Thema bleiben. Und das ist aber so krass, wie tief das in uns verwurzelt ist, halt sofort irgendwie die Sicht des Mannes einzunehmen, den Mann zu verteidigen und irgendwie uns Gedanken zu machen, wie schlimm die Situation für ihn ist und das Leid der Frau einfach auszublenden, zu relativieren und ihr abzusprechen.
Ja, und natürlich muss man sich ja auch als Öffentlichkeit und als Privatperson, der jetzt irgendwie nicht direkt betroffen ist, halt die Gesamtsituation anschauen. Und natürlich ist das nicht eine Frau, die, was weiß ich, irgendwie gerade kurz davor ist, sich scheiden zu lassen, oder ein Mann. Also es gibt ja auch schon Fälle, ne, wo es irgendwie darum geht, es geht dann um Geld, es wird gestritten, es ist wirklich Aussage gegen Aussage, oder irgendwie, die Leute erhoffen sich davon irgendwie einen Gewinn oder so. Aber ich meine, in diesem Fall ist es so klar, wie, also kristallklar, dass irgendwie es so viele Frauen sind, in so vielen verschiedenen Zeiten, Ländern, Konzerten. Also sozusagen die Idee, dass das jetzt alles irgendwie konstruiert ist, ist ja wirklich vollkommen abstrus. Ja. Also klar, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm oder ist es nicht strafrechtlich relevant, aber das hat ja nichts damit zu tun, ob man sich moralisch ein Urteil darüber bilden kann.
Ja, moralisch kann man sich auf jeden Fall ein Urteil darüber bilden, aber also ich vermute, dass es auch sehr strafrechtlich relevant ist in diversen Fällen, aber das ist natürlich noch nicht bewiesen und deshalb darf man es wahrscheinlich noch nicht so krass
sagen. Das ist auch eine Sache, die ich vorher noch ansprechen wollte, die ich vergessen habe. Ganz viele haben ja auch noch gesagt, man muss aber Lindemann von der Band Rammstein trennen. Und darüber haben wir auch schon ein bisschen geredet, dass das ganze System dazu gehört. Aber nicht nur das, ich habe auch Artikel gelesen vor 2-3 Tagen, dass halt auch andere Bandmitglieder wahrscheinlich wirklich involviert sind. Also es gibt, glaube ich, eine Frau hat geschildert, dass sie auch bei so einem Landhaus war, wo Lindemann waren und der Keyboarder, ich weiß leider nur seinen Spitznamen, der heißt irgendwie Flake. Und da war es genauso. Also irgendwie auch extrem junge Frauen, extrem viel Alkohol, sie wurden irgendwie genötigt, Alkohol zu trinken, haben dann irgendwie gepennt in dem Haus und dann hat sie sich dazu gelegt und hat wohl auch irgendwie dann Sex mit ihnen gehabt und sie konnten oder wollten sich nicht wehren oder konnten sich nicht wehren in dem Moment und auch super gewaltvoll, irgendwie hatten 3 Tage lang noch Schmerzen und so weiter und so fort. Ja. Also genau dasselbe, zum Teil, also ähnliche Vorwürfe, aber halt bei einem anderen Bandmitglied. Ja. Deswegen, es fällt mir halt auch schwer, dann zu sagen, so, nein, Rammstein ist was ganz anderes als Till Lindemann. So, nee, das ist halt ein ganzes System und da drumherum sind diese Menschen. Und selbst wenn sie es nur mitkriegen und dann nichts sagen und das mittragen, dann ist natürlich auch mit Schuld. Und deswegen, also auch vollkommen lächerlich, dann zu versuchen, jetzt irgendwie so kleinteilig das dann noch irgendwie zu verteidigen.
Ja, also, und es ist auch nicht nur die Band. Ich habe auch gelesen, dass eine Frau, die so an der Theke arbeitet oder so, die das auch bei den Aftershow-Partys dann oft, die das auch über Jahre mitbekommen hat, dass da diese Frauen eben in den Backstage-Raum geführt wurden und so. Und sie hat auch gesagt, dass sie eigentlich schon seit Jahren ein schlechtes Gewissen diesen Frauen gegenüber hat. Aber das ist wirklich
halt
eine Maschinerie. Machtlos, ne? Ja, genau. Das ist wirklich eine Maschinerie, die dahinter steckt, die eben solchen Männern wie Till Lindemann das ermöglicht, sich einfach das zu nehmen, was sie möchten, was sie denken, was ihnen zusteht. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht, aber es würde mich nicht wundern, wenn ihm einfach gar nichts passiert. Vielleicht muss er irgendeine Geldstrafe zahlen an irgendwen, aber es würde mich wirklich nicht wundern, wenn der da einfach rauskommt und noch berühmter ist hinterher und sich noch geiler findet und einfach genau so weitermacht.
Ja, hoffentlich nicht. Aber ja, ich habe auch schon gelesen, dass gemunkelt wird, aber das ist natürlich alles Gerüchte, dass die Staatsanwaltschaft in Berlin auch schon das Verfahren einstellen will.
Ja.
Aber wird sich zeigen. Wir nehmen diese Folge am 16. August auf, falls das noch relevant ist, dass sich noch Sachen ändern, bis wir hochladen, nur damit ihr Bescheid wisst.
Ja, und eine Info vielleicht noch an alle von euch, die in Berlin leben und gern in den KitKat-Club gehen. Das fand ich auch super erschreckend. Und zwar ist Rammstein nach einem der 3 Konzerte in Berlin.
Beziehungsweise war, glaube ich, Till Lindemann alleine, oder?
Ich dachte,
auf jeden Fall
mehrere.
Ich weiß nicht.
Okay, genau. Vielleicht nicht alle, aber Till Lindemann auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, noch 1-2 weitere Bandmitglieder, aber keine Sicherheit. Auf jeden Fall ist er in den KitKat-Club gegangen und er wurde natürlich erkannt an der Tür und er ist reingelassen worden. Also der KitKat-Club ist ein sexpositiver Club, wo die Menschen sehr freizügig gekleidet sind, wo auch es durchaus mal passiert, dass Menschen Sex auf der Tanzfläche haben. Was grundsätzlich super cool ist, vielen Leuten gut gefällt, aber es sollte eben ein Safe Space sein und ganz offensichtlich.
Und sie schreiben sich das ja selber auf die Fahne, das ist ja das Absurde, sie sagen ja selber, sie haben Awareness-Konzepte und bla 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 und dann lassen sie halt so jemanden rein, mitten in solchen Vorwürfen und ich glaube, der Besitzer oder Betreiber von dem Club hat sich ja dann auch auf Insta gemeldet und meinte, ja, es gilt die Unschuldsvermutung, bla bla bla, man darf ihn nicht vorverurteilen und so weiter und so fort. Ja.
Genau, also könnt ihr jetzt mit dieser Information machen, was ihr möchtet, aber ja, für mich ist der KitKat-Club gestorben, nicht, dass ich da sonst so oft hingegangen wäre, aber egal. Okay, so, jetzt muss ich kurz durchatmen, ich habe wieder sehr viel, sehr schnell gesprochen.
Atme, Ronja, atme.
Seit 2 Monaten wollte ich darüber reden, endlich haben wir es gemacht. Ja. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles angesprochen, was wir sagen wollten. Fällt dir noch was ein, worüber wir noch abschließend reden könnten?
Nee. Gut. Ich glaube, das war okay. Falls ihr noch Anregungen habt oder Wünsche zu weiteren Themen oder Redebedarf oder was auch immer, schreibt uns gerne eine E-Mail an hallo@linksgrünversifft.net.
Grün mit UE.
Grün mit UE. Wir freuen uns auf die zweite Folge der zweiten Staffel, die ihr dann in 2 Wochen hören werdet. Und vergesst nicht, unseren neuen Podcast zu abonnieren, den es dann hoffentlich schon geben wird. Das ging, ein kleiner Wochenrückblick mit Ronja und Luca, wie immer, deutlich kürzer, 20 Minuten. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir genießen jetzt noch ein bisschen Italien und dann hören wir uns bald wieder. Ciao.
Ciao.